Wir glauben, dass man das Energieproblem lösen kann, aber der Klimawandel eventuell nicht. Und wir können ganz einfach das Risiko nicht eingehen. Und darum müssen wir jetzt alles tun, was wir können. Und wenn wir dann in 10 oder 15 Jahren eine Technologie finden, die die ganze CO2 aus dem Himmel rausziehen, sind wir global alle froh darüber. Aber wenn wir in 10 oder 15 Jahren die Technologie nicht haben und bis dann sie untätig sind, dann werden wir es auch bereuen.
Look-through will Netto Null 2050 im Immobiliensektor beschleunigen. Mein Name ist Fabi Schmid, ihr hört Upbeat, den Startup-Podcast von der Schweiz. Herzlich begrüßen dafür den CEO und Founder von Look-through, den Marcel Staub, hier im Coworking Space da in Zürich. Herzlich willkommen, Marcel.
Danke, Fabio.
Marcel, wie ist oder was ist die Business-Idee hinter Look-through?
Ja, du hast es eingängig erwähnt. Also, wir haben das Ziel, 2050 klimaneutral zu werden. Und die Immobilien leisten einen wesentlichen Beitrag zum CO2-Ausstoß, zum globalen. Und das heisst auch, dass sie müssen einen wesentlichen Beitrag leisten zur Absenkung vom CO2. Und wir wollen versuchen, die Kunden dabei zu unterstützen, den Prozess zu planen und letztlich auch zu beschleunigen.
Sie wollen selber eine Firma gründen? Mit UBS Key for Business finden Sie die passende Lösung. ubs.com/ubskey4-business.
Und wie stellt man sich das vor? Also eine Immobilienfirma kommt auf euch zu, gibt euch Daten und die werden dann ausgerechnet und so optimiert.
Ja, im Idealfall wäre es so, dass sie uns Daten geben. In der Realität ist es so, dass es eigentlich immer Datenlücken gibt und dann müssen wir die möglichst effizient versuchen zu füllen. Bei uns ist es so, dass der Kunde am Schluss Wissensträger definiert, wo er sagt, die kennen meine Gebäude, die laden ins System ein und die können dann die Datenlücke entweder füllen, wenn sie es wissen, oder können es wiederum weiter delegieren, wenn sie es eben nicht wissen. Und so entsteht ein Netzwerkeffekt, wo man eigentlich in der kürzesten Zeit in der ganzen Supply Chain die Leute identifiziert, die das Wissen haben, das man halt braucht, um die Daten können zu aggregieren, dass man eine Analyse machen kann.
Welche Daten brauchen wir von einem Haus, dass ihr die Analyse machen könnt?
Ja, das absolute Minimum, das wir brauchen, ist die Quadratmeteranzahl, nachher die Heizungsart und die Heizungsmenge. Das tut schon sehr viel aussagen. Und anhand von dem sieht man auch schon, ob in einem Haus irgendetwas vielleicht nicht stimmt. Und um nachher herauszufinden, was nicht stimmt und was man eben auch verbessern müsste, brauchen wir dann noch ein paar Zusatzdaten. Dort brauchen wir primär eigentlich zu wissen, wie alt dass die energetisch relevanten Gebäudeteile sind. Also wenn man sich ein Haus so abstrakt überlegt wie so eine Schachtel, dann kommt die Energie irgendwie rein und sie geht irgendwie wieder raus. Und wir müssen wissen, wo sie rausgeht. Und das ist zum Beispiel durch schlechte Fenster, ein schlechtes Dach, eine schlechte Fassade und so weiter. Und wenn wir das wissen, in welchem Zustand das die Teile sind, dann können wir eigentlich nachher eine gute Simulation machen, wie sich das Gebäude verhalten würde, wenn man jetzt irgendeines von diesen Teilen ersetzen würde.
Lohnt sich das für jemanden mit einfach einem Haus?
Also es lohnt sich eigentlich für jeden, sich die Überlegung zu machen, aber wir sind nicht der richtige Ansprechpartner. Also unsere Software ist darauf ausgelegt, dass wir grosse Portfolios analysieren und so unter 20 Gebäude macht es vermutlich nicht sehr viel Sinn, unsere Software anzuwenden. Und wenn man dann halt mehr Gebäude hat, dann wird die Situation immer komplexer und je grösser ist auch der Mehrwert am Schluss von unserer Software.
Und du hast mir vor eben gezeigt, anhand von so einem Factsheet, was wirft das alles raus? Also was könnt ihr mit dem alles rechnen?
Ja, rechnen können wir wirklich extrem viel. Also da wären wir noch überrascht. Mit so einem Standardfall etwa 14 Datenpunkte analysieren und können mit dem wirklich extrem viele Aussagen machen. Natürlich zum Ist-Zustand, aber natürlich auch zum Verhältnis gegenüber Regulatorien, entweder in der Schweiz oder auch im Ausland. Oder wie steht man gegenüber so einer Gesetzgebung? Und wir können natürlich nachher auch irgendwelche Reports machen, die der Kunde braucht, entweder verschiedene Shareholders oder Stakeholders. Wir können CSRD-Reports machen, Net-Zero-Reports, Stranded Asset Risks und so weiter. Also man kann wirklich jenste Arten von Auswertungen machen, wenn man die richtigen Daten hat. Und dort ist, wie gesagt, in der Regel das Problem. Und darum fangen wir ja auch dort an, dass wir eben schon anfangen, die Daten zu sammeln und zu validieren für den Kunden. Und wir fangen nicht erst dort an, wo wir sagen, Kunde, gib uns deine Daten, weil wir, wie gesagt, gemerkt haben, dass das meistens nicht funktioniert. Und dann kann man eigentlich sehr viel Analyse und Aussagen machen zu der Ist-Situation. und kann er auch in Zukunft hineinschauen und sich überlegen, was man jetzt eben könnte verbessern in einem so einem Portfolio. Indem man zum Beispiel sich die Frage stellt, ich habe 1 Million pro Jahr zur Verfügung und ich möchte das so investieren, dass ich möglichst viel CO2 absenken kann. Und dann tun wir dann über ein beliebig grosses Portfolio eigentlich identifizieren, welches sind die low-hanging fruits und wie ist das Geld am besten investiert, um das Ziel zu erreichen.
Wer ist so eure Zielgruppe?
Es sind Immobilienbesitzer, die Portfolios haben. Also ist eigentlich egal, ob das ein Investor ist oder eine Pensionskasse oder ein öffentlich-rechtlicher. Also wir haben von allen von diesen Kategorien haben wir Kunden. Das Einzige, was für uns relevant ist, ist, wie gesagt, dass es jemand ist, der viele Gebäude hat, also mindestens 20, sonst macht es nicht wirklich Sinn. Und was für uns auch wichtig ist, ist, dass es jemand ist, der am Schluss auch die Entscheidung fällt, dass man jetzt an diesem Gebäude etwas saniert. Wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen es, weil wir einen Beitrag leisten zum Klimawandel. Und das heisst, wir wollen eigentlich nur mit Kunden zusammenarbeiten, die Bereitschaft und Fähigkeit haben, am Schluss ihren Gebäudepark zu verbessern.
Aber ihr seid nicht in der beratenden Funktion, sondern ihr seid für die Software zuständig.
Genau, wir machen nur den digitalen Teil. Für die beratende Funktion haben wir Partner. In der Schweiz ist das zum Beispiel Emch und Berger, mit denen wir eng zusammenarbeiten, weil wir haben das Know-how, um ganz ehrlich zu sein, haben wir gar nicht, die Gebäude der Tiefe können zu beurteilen. Also wir machen eigentlich eine Portfolio-Betrachtung. Und wenn wir nachher die low-hanging fruits identifiziert haben, dann muss dann irgendein Ingenieur oder halt wirklich ein Experte vom Fach, muss dann das Gebäude vor Ort besichtigen und wirklich so eine Art Deep Dive machen. Und daraus entsteht am Schluss so die Beratung und das macht eigentlich der Partner von uns. Und wir machen dann mehr den Reporting- und Auswertungsteil.
Und wie verdienen ihr eures Geld?
Es ist eine Lizenzgebühr zur Nutzung von der Software. Wir haben auf der einen Seite so eine Anschlussgebühr, nennen wir das. Die ist recht tief pro Gebäude und dann hat man so einen gewissen Basisumfang, der dazukommt. Und dann haben wir ganz viele Funktionen, immer mehr. Und die sind auch so modular aufgebaut und jeder Kunde kann eigentlich dort frei auslesen, in welchem Modul das er dazu kaufen will. Und die tut man dann lizenzieren auf jährlicher Basis.
Und wie sind ihr eigentlich auf die Idee gekommen?
Ja, muss ich, um ehrlich zu sein, nicht selber auf die Idee gekommen. Also wir haben bei einer früheren Firma, die ich gegründet habe, haben wir eine Software gebaut, um die Diligence zu machen im Finanzbereich. Und einer von diesen Kunden hat uns dann gefragt, ob wir die Software, die sie eingesetzt haben, als Governance-Tool, eigentlich, ob man die nicht auch könnte für ESG im weiteren Sinne nutzen. Und so sind wir dann irgendwie zu Direktanlagen gekommen und von Direktanlagen auf Gebäude und so ein bisschen wie völlig eigentlich artenfremd sind wir zu diesem Thema gekommen. Und ich glaube, im Nachhinein ist das eigentlich noch ganz gut gewesen. Mir hat mal einen Ingenieur gefragt oder gesagt, gell, du bist kein Ingenieur. Und ich gesagt, nein, bin ich nicht. Und ich habe gemeint, es ist eine Kritik, aber es ist eigentlich eher eine Art des Lob gewesen, weil wir einfach das Problem von einer ganz anderen Betrachtungsweise angehen. Und das funktioniert nicht immer, aber in dem Fall funktioniert es. Und durch das sind wir einfach viel schneller, effizienter, günstiger als jede alternative Lösung, um das Problem anzugehen. Und so sind wir an das Thema gekommen. Aber eben, wie gesagt, man hat die Idee eigentlich nicht selber gehabt. Es ist ein Kunde, der angefragt hat, ob er nicht könnte unsere Software adaptieren für diesen Use Case. Und wir haben am Schluss dann müssen die Software nochmal komplett neu schreiben. Anfänglich haben wir gemeint, das funktioniert einfach so, ist aber nicht gegangen. Und haben dann eben die Software nochmal komplett neu geschrieben und dann auch entschieden, dass wir ein Spin-Out machen. Und so ist die Firma Lookthrough entstanden.
Wie viel Geld haben wir damals müssen in die Hand nehmen, zum Starten?
Also, ich weiss, dass wir, wo wir damals entschieden haben, die erste Version abzuschreiben, haben wir rund 1,7 Millionen abgeschrieben, weil die Software nicht das gemacht hat, was sie hätte sollen. Und seither haben wir etwas mehr als das investiert, um dort anzukommen, wo wir jetzt sind.
Wie sind wir finanziert?
Ursprünglich habe ich es bootstrapped, also selber finanziert, und haben uns aber irgendwann entschlossen, dass wir Fremdkapital reinnehmen. Das ist für mich übrigens ein Novum. Ich bin seit 20 Jahren Unternehmer und es ist das erste Unternehmen, wo ich fremdes Kapital reingenommen habe. Aber ich muss sagen, dass es wirklich in diesem Thema, glaube ich, gescheit ist, weil einfach mit der Klimawandel ist etwas, was so, wie soll ich sagen, omnipräsent ist, dass wir nicht können organisch in das Thema reinwachsen, sondern wir müssen eine Lösung haben, die sofort verfügbar ist. Und das bedeutet, dass wir deutlich mehr Leute müssen einstellen müssen, als wir das im organischen Wachstum machen würden. Und was auch dazu kommt, ist, wir haben das Glück gehabt, dass wir können auslesen, wer bei uns an Bord kommt. Und wir haben ausschliesslich strategische Investoren reingenommen. Und jeder von denen bringt auch wirklich persönlichen Mehrwert ins Geschäft. Und das hat natürlich auch nochmal geholfen in der ganzen Lernkurve, oder, wo wir deutlich schneller waren, als wenn wir die ganzen Erfahrungen selber hätten müssen machen.
Also sie bringen nicht nur das Geld, sondern auch die Beratung und das Know-how.
Ja, das Know-how und auch das Netzwerk natürlich zum Teil. Und das gibt natürlich am Schluss auch wieder Glaubwürdigkeit. Also wir haben Investoren bei uns, die sehr, wie soll ich sagen, gute Namen haben, oder, wo man kennt und denen man auch vertraut. Und wenn sie quasi Due Diligence gemacht haben, um bei uns zu investieren, dann glaubt man ihnen auch, dass das etwas Sinnvolles ist und dass die Firma auch in 2 Jahren noch gibt. Das ist ja oft das Problem, oder, bei Startups, dass nie so recht weiss, ob es das jetzt in 1 oder 2 Jahren noch gibt, oder? Zum Teil, weil dann vielleicht das Geld ausgeht, aber ich glaube noch viel öfter, weil einfach die Gründer irgendetwas anderes machen. Und das ist bei uns, glaube ich, wirklich nicht der Fall. Also wir werden das durchziehen, das Thema. Und ich glaube, das gibt auch gewisse Sicherheit, oder? Der Kunden, die das Produkt dann auch brauchen.
Sind ihr jetzt in der nächsten Zeit noch auf Suche nach Investoren?
Nein, wir suchen momentan kein Kapital. Wir sind seit Ende letzten Jahr Cashflow-positiv. Und suchen im Moment kein neues Kapital. Wir haben gewisse Projekte im Köcher, was sich jetzt in den nächsten Monaten wird zeigen, ob wir die machen oder nicht. Und für das eine oder andere Projekt bräuchten wir dann tatsächlich nochmal zusätzliches Kapital. Bei einem geht es um eine Analyse von über 100'000 Gebäuden. In einem Ort, wo wir noch nie im Leben waren, also wo wir müssten Lokalisierung machen, wo wir müssten Leute stellen, die Sprache reden. Und das ist so ein Projekt, wo wir uns natürlich überlegen, wenn wir das machen, dass wir vielleicht tatsächlich spezifisch für das Projekt nochmal Kapital aufnehmen. Aber so einfach, um das Business weiterzutreiben, brauchen wir momentan kein zusätzliches Geld.
Und wo sind ihr im Moment überall tätig? Also in der Schweiz nur, oder?
Ja, nein, es war von Anfang an unser Ziel gewesen, dass wir eigentlich eine Lösung bauen, die den Immobilienbesitzer weltweit hilft und nicht nur in einem spezifischen Ort. Und wir haben darum auch gewisse Sachen, sind wir umgangen, oder? Wo wir wissen, das funktioniert nur in der Schweiz. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz gibt sehr gute Gebäudedaten, aber die gibt es auch nur in der Schweiz. Und haben wir gewusst, dass wenn wir einen Kunden haben in Österreich oder in Deutschland oder in Holland, dann kann man mit dem Code, den wir dort bauen, kann man dort nichts machen. Und wir haben darum immer auf Lösungen gesetzt, die eigentlich global funktionieren und haben heute Kunden in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Holland, in Dänemark, in Finnland, in Norwegen, in England, in Italien und in den USA. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht vergessen habe. Aber das sind so die Märkte, wo wir schon aktiv sind und jetzt gibt es noch so 2, 3 Märkte, wo wir eben am Anschauen sind und wo wir dann tatsächlich auch Leute bräuchten, die vor Ort sind, schon mal wegen der Sprachbarriere. Und das sind wir momentan im Prüfen, ist noch nicht so 100% sicher, ob wir das machen. Es kommt ein bisschen darauf an, ob wir so einen grossen ersten Initialkunden, wo wir momentan im Gespräch sind, ob der kommt oder nicht. Und dann lohnt sich für uns auch, das Risiko in den Markt zu gehen. Und sonst würden wir es auch ändern nicht machen, weil, wie gesagt, schon nochmal die Sprachbarriere zu gross ist.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollen, dann könnt ihr das auf handelscity.ch/Upbeat machen. Abonnieren uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo ihr eure Podcasts hört, dann verpasst ihr sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links finden wir wie immer in den Shownotes. Businessplan ist bei Startups auch immer so etwas, was sich sehr, sehr schnell ändert. Wie war das bei euch gewesen?
Ja, eigentlich nicht so sehr, oder? Wir haben von Anfang an ja, dass die Lösung eigentlich bauen auf Anfrage von Kunden. Und dann haben wir natürlich auch gewusst, dass wir nicht am Markt vorbeibauen, sondern wir machen genau das, was die Kunden wollen. Wir haben ja die Kunden natürlich von Anfang an schon als zahlende Kunden können mit aufnehmen. Und durch das ist das jetzt bei uns nicht so ein grosses Thema gewesen. Was wir ein bisschen pivotiert haben, aber das ist vielleicht noch falsch gesagt, eher fokussiert, ist, dass wir uns wirklich an dem Thema CO2 angenommen haben. Ganz am Anfang haben wir eigentlich wollen ESG-Reporting machen für Immobilien, weil das ist die Ursprungsanfrage gewesen. Wir haben dann aber gemerkt, dass eigentlich wirklich aus dem E, S und G das wirklich das Einzige, was wirklich greifbar ist und wo du wirklich auch Massnahmen ergreifen kannst, die du messen kannst, ist halt Energieeffizienz und CO2. Und dort wiederum sind wir der Meinung, dass CO2 mehr Relevanz hat als Energieeffizienz. So anders gesagt, wir glauben, dass man das Energieproblem lösen kann, aber den Klimawandel eventuell nicht. Und wir können ganz einfach das Risiko nicht eingehen. Und darum müssen wir jetzt alles tun, was wir können. Und wenn wir dann in 10 oder 15 Jahren Technologie finden, wo die ganze CO2 aus dem Himmel rausziehen, sind wir, glaube ich, alle froh darüber. Aber wenn wir in 10 oder 15 Jahren die Technologie nicht haben und bis dann sie untätig sind, dann werden wir es auch bereuen.
Du bist schon lange Unternehmer, schon seit über 20 Jahren?
Ja, fast 20 Jahre.
Fast 20 Jahre. bringt viel Freiheit, bringt aber auch viele Risiken mit sich. Wie haltest du das im Einklang?
Ich glaube, Unternehmer sein kannst du nicht lernen. Also das ist irgendetwas, wo du bist oder du bist es nicht. Und ich verstehe jeden, was es nicht ist. Also ich verstehe wirklich jeden, weil es hat schöne Seiten, aber es hat auch schwierige Seiten. Und ich glaube, du musst in den schönen Seiten musst nicht übermütig werden und in den schwierigen Seiten musst nicht nervös werden. Und dann geht's irgendwie, oder? Und ich glaube, am Schluss gibt's für jede Lösung ein Problem und das muss man halt wirklich immer wieder so anschauen. Und manchmal hat man das Gefühl, Probleme sind unlösbar. Und dann muss man so wie einen Fuß voreinander setzen, oder? Wie im Militär damals auf dem Marsch. Da hast du auch das Gefühl, dass du die 100 Kilometer nicht hinter dich bringst, aber wenn du einfach einen Fuß voreinander setzt, bist du irgendeine stört. Und ich glaube, das ist doch ein ähnlich. Also wenn man wirklich so viel Probleme vor sich sieht, dass man nicht mehr weiss, wie man so weitermachen, dann muss man versuchen, die irgendwie in verdaubare kleine Stückchen abzubrechen und einfach eins nach dem anderen anzugehen. Und wie gesagt, ich habe gute und ja schlechte Zeiten gesehen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man in der schlechten Zeiten den Mut nicht verliert und in der guten Zeiten nicht übermütig wird.
100 Kilometer Marsch macht man aber nur, wenn man weitergemacht hat. In dem Fall hast du Militär heute gemacht.
Nein, ich habe nicht weitergemacht, aber unser Lefty ist ein Grenadier gewesen, wo irgend aufgrund von einer Verletzung oder was nicht mehr können dort bleiben und das Gefühl hatte, wir machen das Grenadierprogramm, weil das einfach hat das lustig gefunden, wir haben es ein bisschen weniger lustig gefunden, aber am Schluss haben wir das halt einfach mitgemacht. Ja.
Wie bist du so in der Arbeitswelt? Wie hast du gestartet in der Arbeitswelt, vor dem du Unternehmer gewesen bist? So dein Werdegang, Ausbildung?
Ja, zuerst Recht studiert, hat's Halbleits gemacht. Das hat mich ehrlich gesagt wahnsinnig gelangweilt. Und habe dann gleich das Halbleits gemacht, dass ich wieder anfangen könnte, wenn ich mir das später irgendwann anders überlegen würde. Und habe nachher ein Allround-Praktikum gemacht bei der Bank, bei der UBS damals. Habe am ersten Fusionstag angefangen. Im 98. Und das Allround-Praktikum ist so eine Art verkürzte Lehre für die Leute, die halt schon irgendwie eine Matur oder so hatten und nicht ganz so viel in die Schule müssen. Und hat dort wirklich eine super Zeit gehabt. Also ich muss wirklich sagen, mit tollen Leuten zusammen geschafft, gute Erfahrungen gemacht, wirklich extrem gute Zeit gehabt. Und bin so ein bisschen zufällig irgendwie in das Thema E-Banking reingekommen, wo damals so im 2000 einen sehr starken Aufschwung hatte. Und bin dann in das Team reingekommen, das die Zugangsrechte der Leute verkodet im System. Also, wenn irgendeiner hat einen E-Banking-Vertrag wollen, dann hat man müssen die Zugangsrechte im System verschlüsseln. Und, das Team habe ich dann dürfen leiten und das Team ist sehr schnell gewachsen. Und wir hatten damals irgendein Problem gehabt mit den E-Bankings. Es hat damals noch so Karten gegeben, so wie Kreditkarten. Es kann nicht mehr die Case hat, Access Card oder so irgendetwas. Und irgendein Problem gehabt, wenn wir die verschickt haben mit den Unterschriften und die am Schluss müssen die blöden Briefe von Hand unterschreiben. Und ich weiss nicht mehr, ob ich etwa zwischen 700 und 800.000 Briefe von Hand unterschrieben. Und wer meine Unterschrift kennt, der weiss, die ist damals entstanden. Es ist einfach nur so ein Kreuzchen. Weil, wenn man so viele Sachen unterschreibt, oder, dann ist es irgendwie, wird die Unterschrift recht kurz. Und das ist so das Überbleibsel von dieser Zeit. Aber ich hatte eine tolle Zeit gehabt, bin ständig befördert worden, weil mein Team immer grösser geworden ist. Und du bist ja damals noch sehr altmodisch gedacht. Und wenn du eine gewisse Anzahl Direct Reports hast gehabt, dann hast du einen gewissen Rang müssen haben. Und ich hatte wirklich eine super Zeit gehabt, aber auch wirklich mit guten Leuten zusammen dürfen arbeiten. Und habe mich dann, als ich 30 geworden bin, habe ich mich relativ spontan entschieden, dass ich etwas Eigenes machen will. Und habe mit einem Freund zusammen, wo ein bisschen in einer ähnlichen Situation war, haben wir die Opportunität erkannt, oder, dass man könnte die Investmentkosten transparent machen für grosse Investoren und haben das damals als Beratungsgeschäft gestartet und das ist dann recht gross geworden. Es ist ein Projektgeschäft, aber es ist doch recht gross geworden und so hat das eigentlich angefangen und dann habe ich einen anderen Freund gehabt, der noch immer geschafft hat und total unglücklich war. Und gesagt, ja, mach dich doch selbstständig. Ich sagte, ja, aber ich weiss gar nicht wie. Und so gesagt, komm, ich helfe dir. Und habe dann verschiedenen Freunden noch geholfen, quasi den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Und ein paar von denen, muss ich sagen, haben es sogar erfolgreicher gemacht als ich. Aber es ist schon gut. Es freut mich sehr für die. Und, und das ist wirklich eine coole Reise gewesen. Aber wie ich es gesagt habe, die Selbstständigkeit ist wirklich nicht für jeden. Also, man muss schon ein bisschen harte Haut haben. Und ich verstehe jeden, der das nicht macht, oder? Und auf der anderen Seite verstehe ich auch jeden, der es macht, weil es natürlich, man hat extrem viel Freiheiten, man kann sich sehr gut verwirklichen, oder? Man kann so wie seine eigenen Träume ein bisschen umsetzen. Man muss halt dafür auch auf gewisse Sachen verzichten, aber ich habe es eine super Reise gefunden bis jetzt und im Moment habe ich noch sehr viel Energie und von dem her mache ich sicher noch weiter. Und ob ich dann mit 60 nochmals ein Unternehmen gründen oder nicht, das kann ich heute noch nicht sagen, aber wenn ich jetzt in den nächsten 2-3 Jahren aus irgendeinem Grund nochmal eine coole Idee hätte und eine Opportunität, dann wäre ich sicher nochmal dabei, nochmal etwas Neues anzufangen. Aber im Moment fokussiere ich mich 100% auf die Look-Through-Thematik. Und bis das mal wirklich stabil steht und bei möglichst vielen Kunden stabil läuft. Und dann, wie ich es vorher schon gesagt habe, irgendwann, wenn es dann so in den Alltagsbetrieb übergeht, dann bin ich, glaube ich, auch nicht mehr richtig, das Geschäft dann zu führen. Aber bis dann, wenn es noch wächst und noch sehr dynamisch ist, dann macht es mir auch noch sehr viel Spass.
Und sonst wird es schnell langweilig, hast du gesagt, gell?
Ja, ich einfach, wenn sich etwas anfängt wiederholen, dann wird es für mich sehr schnell langweilig. Und wir sind zum Glück noch nicht an einem Punkt angekommen und darum habe ich noch volle Energie. Aber das kommt früher oder später in jedem Geschäft, oder? Dass man an den Punkt kommt, wo es nachher eher, Betrieb ist als Innovation. Und dann ist es nicht mehr so mies.
Hast du eigentlich mit einem anderen Unternehmen Exit gemacht, oder?
Ja, wir haben, also so halb, oder? Ich habe meine Anteile am Team verkauft. Und für mich war es ein Exit gewesen, für die anderen nicht. Und von dem her ist es für mich ein Exit. Also ja, aus meiner Sicht hatte ich zweimal einen Exit gehabt, wo ich meine Shares verkaufen konnte. Im einen Fall war es auch jemand gewesen, der anstatt mir eingestiegen ist. Und im anderen Fall habe ich es als Team verkauft, also ein Management-Buyout sozusagen. Und eine Firma, die habe ich einfach auch müssen auslaufen, weil es einfach an irgendwann müssen die Hoffnung daran aufgeben, dass es noch wird funktionieren. Und eine weitere, die habe ich immer noch, beziehungsweise bin immer noch Mehrheitsaktionär, aber operativ nicht mehr so stark involviert.
Spannend. Und jetzt, welche Position von dieser ganzen Geschichte, die du jetzt erzählst, dieser ganzen Reise, hat die am meisten geprägt oder am meisten geformt, wo du am meisten hast können lernen?
Ja, es hat viele Situationen gegeben, wo ich viel auch lernen konnte. Aber ich glaube wirklich, dass so die Covid-Krise, das ist so der härteste Moment gewesen, glaube ich, in meinem Unternehmerleben. Das hat mich wirklich komplett auf dem falschen Fuß verwünscht. Und wir haben dann etwa ein paar Monate vorher haben wir uns entschieden, dass wir den alten Software-Code quasi abschreiben und eben über 1,5 Millionen quasi abgeschrieben. Eigenes Geld, oder, was ich dort investiert habe. Und haben wirklich angefangen, in-house nochmal alles neu zu entwickeln, IT-Leute eingestellt und wirklich auch von Produktion sozusagen rauffahren und mehr oder weniger gleichzeitig sind die Umsätze eingebrochen bei den Firmen, die halt Umsätze generiert haben damals. Und das hat am Schluss bedeutet, dass man entweder muss entscheiden, dass man das neue Projekt aufgibt oder dass man halt sein privates Vermögen dafür verwendet. Und wir haben uns am Schluss entschieden, das zu machen und haben eigentlich unser privates Vermögen halt reinvestiert dorthin. Und ich glaube, so das ist halt auch ein bisschen als Unternehmer, oder? Dass man nicht so 100% abgrenzen kann am Schluss, oder? Zwischen Privat- und Firmenvermögen. Und das hat mich schon sehr stark geprägt. Das ist am Schluss zum Glück gut gekommen, aber das war nicht immer klar gewesen. Und das hat schon recht Nerven gebraucht, oder? Wenn man sieht, dass man 20 Jahre geschafft hat und gespart hat und also in dem Fall ist es nicht, es ist 15 Jahre gewesen, aber 15 Jahre geschafft und gespart und dann innerhalb von 2 Jahren einfach wirklich alles aufgebraucht. Und das ist schon noch prägend gewesen. Und ich tue heute schon ein bisschen anders schon Risiko beurteilen und vielleicht auch darum den Grund, externes Kapital aufzunehmen, dass nicht 100% vom Risiko eigentlich am Schluss am Privatvermögen irgendwo hängt.
Jetzt, wie gross ist euer Team jetzt?
Jetzt sind wir 14 Leute. Und hauptsächlich Entwicklung und Betreuung von unseren Partnern. Ich habe vorher gesagt, dass wir keine Beratung machen, sondern einen Partner haben für das. In der Schweiz zum Beispiel nämlich Berger. In England ist es PwC, in Holland ist es eine Firma, die man nicht kennt. Im skandinavischen Raum ist es so eine Firma, die man nicht kennt. Es gibt viele noch so Firmen, wo man erstaunt ist, oder? Also in Skandinavien haben wir eine Firma, die hat fast 3000 Mitarbeiter, aber die hast du noch nie im Leben davon gehört, oder? Und so haben wir die Partner und darum brauchen wir eigentlich vor allem Ressourcen, um die Partner zu betreuen. Und das ist eine Art, fast, kannst du sagen, fast ein bisschen wie ein Second-Level-Support oder so ein First-Level-Support können eigentlich die Partner übernehmen. Aber wenn es dann so ein bisschen mehr technisch wird in der Nutzung von der Software, dann braucht es halt einen Ansprechpartner bei uns. Und das ist ein Teil von den Mitarbeitern, die wir haben. Und wir haben auch ein Netzwerk von Leuten, die wir so Solution-Providers nennen, also Leute, die irgendwie beitragen zu der Lösung von dieser Dekarbonisierung, zum Beispiel mit smarten Heizungssteuerungen. oder mit Betriebsoptimierungen oder mit Solarpanelen oder was auch immer das ist. Und da haben wir auch ganz viele tolle Partner, die uns dann auch helfen, oder unsere Simulationen zu verbessern. Und die müssen wir natürlich auch betreuen.
Was für ein Chef bist du?
Ja, auch zu lieb und zu tolerant. Ich mache überhaupt kein Mikromanagement. Also ich bin wirklich, das habe ich in jungen Jahren mal müssen, während einer gewissen Zeit machen, bei sehr vielen Leuten. Und das möchte ich wirklich nicht mehr wieder. Und darum erwarte ich heute von den Leuten, dass sie eigentlich auch recht autonom funktionieren. Und wenn jemand nicht fähig oder bereit ist, wirklich selbstständig zu arbeiten und auch Verantwortung zu übernehmen, dann ist er bei uns am falschen Ort.
Was ist so eure Vision, wo du siehst, look-through in 5 Jahren?
Ja, noch vor einem Jahr hätte ich gesagt, dass wir 100'000 Gebäude dekarbonisiert haben oder für 100'000 Gebäude aufgezeigt haben, wie man sich realistisch dekarbonisieren kann. Das Ziel haben wir jetzt angepasst auf 1 Million Gebäude, weil wir jetzt schon fast bei 40'000 sind. Und darum ist es so, das Look-Through-Ziel in den nächsten Jahren ist, dass wir wirklich die 1-Millionen-Grenze erreichen können. Und uns geht es, wie gesagt, darum, dass wir eigentlich versuchen, den ganzen Prozess ein bisschen zu demokratisieren. Also, dass eigentlich auch Immobilienbesitzer, die nicht tief im Fach sind, eigentlich können mit einfachen Mitteln einen Überblick bekommen über ihr Portfolio, eine Idee bekommen, was es eigentlich bedeutet, die Dekarbonisierung, und wie sie ihren Beitrag auch realistisch eben können rechnen. Weil du musst sehen, dass viele von diesen Gebäuden sind ja am Schluss Renditeobjekte. Und du kannst nicht ihre Pensionskasse die komplette Rendite aufgeben für die Sanierung des Gebäudes. Also das macht am Schluss ja auch keinen Sinn. Also du musst das irgendwie können finanzieren. Und wir zeigen eben Wege auf, wie das quasi finanzierbar zu realisieren ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann nicht blind investieren, man muss einen Plan haben. Wir helfen quasi den Kunden aber auch, wenn sie nicht viel Ahnung haben eigentlich vom Thema, helfen wir ihnen, den Plan zu entwickeln.
An was schaffst du gerade im Moment oder was hast du geschafft, wo du heute hergekommen bist?
Wir sind momentan dran, unsere AI-Lösung, wohlverstanden, ob bei uns nur ein Deep Learning-System ist. Also die ganzen AI-Themen sind ja nicht so intelligent, wie sie sollten sein, aber wir sind gerade momentan dran, unsere AI-Lösung zu überarbeiten, und dort sind wir gerade momentan am Testen und am die Modelle mal anlernen. Und gerade bevor ich da angekommen bin, habe ich an dem Thema geschafft mit dem IT-Team zusammen, um zu schauen, was unsere AI macht, ob das auch unserer Intelligenz entspricht oder ob die da völlig eigene Wege einschlägt.
Wie findest du den Standort Schweiz als Unternehmen oder als Startup?
Ja, das ist eine gute Frage. Es hat dafür und dawider. Also ich habe vom anderen Geschäft seit langer Zeit ein Office in Amerika. Und der amerikanische Markt ist halt schon wahnsinnig interessant, oder? Weil du hast einen homogenen, riesigen Markt, wo alle die gleiche Sprache reden. Und wo du oft auch sogar auf Landesebene eigentlich so die gleiche Gesetzgebung hast, oder? Und hier bist du immer eingeschränkt. Und sobald du zu den Grenzen kommst, ist irgendwie alles anders. Die Sprache ist anders, das Denken ist anders, die Prioritäten sind anders. Und das macht es, sage ich, anspruchsvoll, aus der Schweiz aus eine Lösung zu skalieren. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass natürlich das Schweizer Wirtschaftsumfeld extrem stabil ist. Ich meine, unsere Steuerbehörde zum Beispiel, dort wirst du als Kunde angeschaut, oder? Und ich meine, wenn du auf Deutschland gehst, dann, ja, das würden sich die Leute wünschen, oder? Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Und das muss ich sagen, das ist hier schon extrem angenehm. Also, dass mit die ganzen Behörden, also mit denen zusammenzuarbeiten, ist wirklich in der Schweiz wirklich angenehm und einfach. Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass sich die Schweiz auch ein bisschen, was ist das richtige Wort, emanzipiert hat, was es so Startups betrifft. Man sieht ja auch, es gibt heute viel mehr Startups als noch vor 20 Jahren. Ich meine, wo wir vor 20 Jahren angefangen haben, sind wir wirklich einer von wenigen gewesen, und heute gibt's sehr viel, die den Mut haben. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass es nicht mehr so attraktiv ist, irgendwie in einer Bank zu arbeiten, oder? Ich glaube, als ich noch bei jung war, dann hat man das Ziel gehabt, dass wir in einer Bank arbeiten. Und selbst die vielleicht irgendetwas komplett anderes studiert haben, oder? Wo vielleicht hätten die Fähigkeit gehabt, weiß auch nicht, effektive Probleme zu lösen, die sind am Schluss irgendwie in ein Finanzteam gegangen und hätten hier strukturierte Produkte berechnet, was eigentlich ja komplett aus gesamtwirtschaftlicher Sinn kompletter Blödsinn ist, oder? Also, nichts zu der Gesellschaft nichts. Und ich glaube, das ist heute so ein bisschen wie vorbei. Also, ich glaube, heute gibt es sehr viele Leute, wo denen ein Sinn im Leben oder ein Sinn in der Arbeit wichtiger ist, als nur, wie viel Geld das sie dafür verdienen. Und das fördert es natürlich, dass wir heute viel mehr Startups auch haben, viel mehr junge Leute, die eine Idee haben und sagen, hey, das probiere ich. Und das finde ich cool. Und trotzdem, wie gesagt, hat die Schweiz so ein bisschen Beizeiten. Es ist ein angenehmes Umfeld, weil alle Behörden sehr gut funktionieren und sehr angenehm ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und es ist auf der anderen Seite ein schwieriger Markt, weil er halt recht klein ist und man ziemlich gleich sich muss überlegen, in welchem Markt geht man als nächstes und was bedeutet das nachher von der Anpassung der Verträge, von der Anpassung der Sprache, von der Mentalität. Also es ist sehr klein, muss man, da so eine, muss man die Entscheidung fällen. Oder bleibt man in der Schweiz oder geht man raus?
Unternehmertum braucht Mut und ein kompetentes Netzwerk wie das von UBS. UBS.com/entrepreneurs.
Wenn du den Gründungsprozess mit vor 20 Jahren vergleichst, was hat sich geändert? Ist er einfacher geworden oder hat er immer noch Verbesserungspotenzial?
Mir denkt, es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Also ich glaube, der Gründungsprozess ist recht ähnlich geblieben. Ja, da könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, was es heute natürlich gibt, es gibt viel mehr so standardisierte Shareholders Agreements und so Zeug zum Beispiel. Das kannst du heute auf der Shelf, kannst du das beziehen. Das haben wir früher noch von einem Anwalt müssen schreiben, oder? Weil wir da, es hat einfach nicht so viele Firmen gegeben, die das gebraucht haben. Und solche Sachen sind schon verfügbarer geworden heute. Aber der Gründungsprozess an sich, würde ich sagen, ist etwa gleich gewesen vor 20 Jahren wie heute. Das hat sich nicht so viel geändert.
Du hast vorher gesagt, es gibt immer mehr junge Leute, die auch Startup-Gründer und Gründerinnen werden. Was ist so dein Tipp für jemanden, der eine Idee im Kopf hat, aber auch nicht genau weiss, wie er PS am Boden bringt?
Ich glaube, wichtig ist, dass man ein gutes Team hat. Und ich glaube, was ich wirklich jedem würde empfehlen, ist, dass er von Anfang an vielleicht irgendeinen Mitgründer oder so sucht, der komplementär ist. Weil oft ist es so, dass man ein bisschen einseitig begabt ist, oder? Man ist entweder sehr gut technisch oder man ist sehr gut verkäuferisch. Am Schluss brauchst du aber beide Kompetenzen. Und ich würde all den Leuten, die vielleicht auch müssen sich selber zugestehen, dass sie endlich auf der einen Seite sind, dass sie sich wirklich einen Partner suchen, der die andere Seite abdecken kann. Und dass man auch die Aufgaben so verteilt, oder? Und dass man auch gemeinsam quasi auch Erfolg hat. Also ich glaube, die erfolgreichsten Unternehmer, die ich in dieser Zeit begegnet oder begleitet habe, das ist wirklich immer eine Situation gewesen, wo es beide Kompetenzen hat gegeben. Und in ganz seltenen Fällen findest du das in der gleichen Person. Aber in der Regel ist das nicht so. Und dann ist es wirklich wichtig, dass man sich das eingesteht und sagt, in dem bin ich nicht gut oder ich mache es auch nicht gern. Und für das suchen wir jetzt jemanden. Und je nachdem, in welcher Phase das ist, stellt man die Person ein oder tut sie halt über eine ISOP beteiligen. Oder wenn man ganz am Anfang steht, macht es halt zu einem Mitgründer.
Marcel, danke vielmals für das sehr spannende Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Wenn ihr noch mehr Startups und Gründerinnen und Gründer dahinter kennenlernen wollt, dann könnt ihr das auf handelsseite.ch/Upbeat machen. Abonniert uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo es Podcast sonst noch gibt, dann verpassen wir sicher auch nicht die wöchentliche Folge. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche eine schöne Woche. Tschüss zusammen.